Was ist für dich Inklusion? Wie sieht es aus? Wie riecht es? Hast du schon mal Inklusion erlebt? Komm mit uns und wir zeigen dir, was Inklusion in München ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu München Inklusiv, der Podcast des Projektes Elternkurs inklusiv des Kinderschutzbundes, wo wir über Inklusion, Barrierefreiheit, Chance und Ressource für einzigartige Familien reden. Wir veröffentlichen regelmäßig eine neue Folge des Podcasts, in der wir einen Gast interviewen, der in München und Umgebung im Bereich Diversität und Inklusion arbeitet. Viel Spaß! Hallo, willkommen! Ich bin wie immer Ilaria und ich freue mich heute, die Kathi Mürth im Podcast zu haben. Hallo!
Hallo!
Sie ist die Sozialpädagogin zuständig für Clubs, Begegnung und Familie bei OBA, Offene Behinderte Arbeit in München. Wie immer, wir fangen an mit etwas ein bisschen so sehr interessante und komische und lustige Fragen. Bist du bereit?
Ja, bin ich.
Also, was ist deine persönliche Superpower?
Puh, schwierig. Aber ich glaube tatsächlich meine Empathie, die ich sowohl privat als auch im Beruf habe.
Oh, das ist ein Superpower, die wir sehr viel heutzutage brauchen. Welche Hobbys hast du?
Ja, eigentlich einige. Also ich bin gern draußen in der Natur. Ich mache gern was mit Freunden oder mit meiner Familie, also meinen Kindern. Und ich lese gern und mein absolutes Lieblingshobby ist Yoga.
Oh, sehr schön. Und hält deine Kindheit?
Da gibt es ein paar, aber ich habe gerade überlegt, ich glaube tatsächlich, einer meiner Helden ist Alf, der Außerirdische, weil der einfach fremd woanders hinkommt und sich dann dort inkludieren muss, so ein bisschen wie ja, unsere Besucher in der OBA.
Das ist sehr schön. Ich kenne dann diese Superhelden nicht und ich werde dann definitiv was aussuchen. Ja, genau. Eine tolle Erfahrung.
Eine tolle Erfahrung. Also mir ist gerade ein Erlebnis spontan eingefallen, was mich sehr berührt hat. Ich war mal auf Teneriffa und da habe ich das erste Mal in meinem Leben meine Lieblingstiere, Delfine, in der freien Natur gesehen. Und ja, das hat ganz viel bei mir ausgelöst, diese Tiere in der Freiheit zu sehen und genau, nicht in irgendeinem Delfinarium oder sowas. Und bis heute muss ich mich daran erinnern, wie schön das war.
Schön, danke dir. Und dein Lieblingsessen?
Ah, ich liebe Italienisch. Pizza, Pasta, das ist so meins, genau.
Das kenne ich sehr gut. Also, vielen Dank. Und jetzt, ich würde ein bisschen so mit, sagen wir so, fachliche Fragen anfangen. Du bist da bei der OBA Neuhausen, also offene behinderte Arbeit. Was ist eine offene behinderte Arbeit? Das sind drei Worte. Offen, behindert und Arbeit. Was versteht man genau darunter? Und ein bisschen so die Geschichte von der OBA in Neuhausen.
Mhm, genau, also es ist nicht ganz so einfach, diese Worte jetzt auseinanderzunehmen, aber offen bedeutet im Endeffekt, es ist niederschwellig, also es kann jeder Mensch zu uns in die OBA kommen. Wir sind ja in Neuhausen in der Blutenburgstraße im Kult 9, also das Stadtteilzentrum ist ja unten bei uns im ersten Stock. Oben im zweiten Stock sind unsere Büros und jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, kann bei uns teilnehmen. Genau, behindert, das ist schwierig zu erklären. Also ja, wir sagen mittlerweile Menschen mit Behinderung und es ist so, beziehungsweise früher hat man geistige Behinderung gesagt, heute sagt man mit Lernschwierigkeiten. Es gibt ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten, die einen wollen es so und die anderen so. Genau, und es ist halt einfach für Menschen, wie gesagt, mit Lernschwierigkeiten, die können bei uns, wir machen ja Freizeitangebote für Menschen, genau, und die können dann zu uns kommen und daran teilnehmen. Das dritte Wort war Arbeit, ne?
Ja.
Genau, Arbeit, ja, wir machen halt soziale Arbeit, also klassische soziale Arbeit, genau. Wir sind im Stadtteil und wie gesagt, unser großes Ziel ist es, die Inklusion in der Gesellschaft voranzutreiben, also die Teilhabe dass jeder Mensch in der Gesellschaft die gleichen oder zumindest die ähnlichen Voraussetzungen hat, um daran teilzunehmen.
Sehr schön. Und wann wird er gegründet, der Opa hier, oder wann hat dann diese tolle Arbeit angefangen? Mhm.
Genau, also die OBA wurde 1971 gegründet, und zwar vom Diakon Kurzmann. Und genau, es hat damals angefangen mit den Clubs der Evangelischen Jugend München im Münchner Norden. Genau, man kann kurz was zu den Clubs dazu sagen, weil das ja mein Angebot ist. Das waren so die ersten Angebote in der OBA. Die waren in Kirchengemeinden, sind auch heute noch in Kirchengemeinden. Also nicht hier bei uns in Nahhausen, sondern in unterschiedlichen Stadtteilen. Und es ist so ein klassisches Gruppenangebot. Dort haben sich Menschen mit und ohne Behinderung getroffen, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. Also zum Beispiel zusammen zu kochen, zusammen zu basteln, Ausflüge. Genau, und das ist eigentlich so das erste Angebot gewesen. Die gibt es heute noch, die Clubs. Wie gesagt, 1971 ging es los. Also es sind mittlerweile gewachsene Freundeskreise. Man würde das Angebot heute so nicht mehr machen, weil es recht exklusiv ist. Wir stehen ja für Inklusion. Aber es ist ein Schutzraum für die Menschen, die halt einfach schon so lange in dieser Gruppe sind. Genau, und wie gesagt, es sind gewachsene Freundeskreise. Und mittlerweile haben wir andere inklusive Konzepte in der OBA. Genau, und seit Ende der 80er Jahre sind wir jetzt im Löhrhaus hier in der Blutenburgstraße. Okay. Genau, und das eben auch, wie habe ich ja vorhin schon erwähnt, das Kult 9, unser Stadtteilzentrum. Und hier spielt sich das meiste ab, ja.
Okay. Also ich sehe dann, es gibt dann viele Bereiche, unterschiedliche Zielgruppen. Und kannst du uns ein bisschen einen Überblick über die verschiedenen Aktivitäten geben? Wie plant ihr das Programm? Was gibt es? Und so weiter.
Ui, das ist ein ganz schön breites Feld. Also wer uns kennt, der kennt auch unser Obacht-Magazin. Also da haben wir alle unsere Angebote drin. Wir haben unterschiedlichste Arbeitsbereiche. Also es ist ja so, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, wir bieten ja Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderung an. Und wir haben Reisen, wir haben Begegnung, wir haben Bildung. Genau, wir haben die Angebote im Kult 9. Genau, und es ist bei uns so, dass unterschiedliche Zielgruppen ins Haus kommen. Also es fängt an bei Kindern und Familien, da haben wir Angebote und es geht hoch bis zu den Senioren, also bis ins hohe Alter. Genau, und wir haben zum Beispiel samstags oder am Wochenende, also am Wochenende haben wir entweder Konzerte oder am Samstag unsere OBA-Party. Genau, und da kann, wie gesagt, jeder dran teilhaben, der möchte. Es sind niederschwellige Angebote, bei manchen muss man sich anmelden, bei manchen nicht. Das sieht man dann, wenn man eben in dieses Programmheft, in das Obacht guckt oder auf unsere Homepage. Und dann kann man sich einfach bei uns melden. Man kann immer nachfragen, genau. Also jeder, der ein Angebot sieht, was ihm zusagt, kann sich einfach bei uns melden und bei Bedarf gerne daran teilhaben.
Und jetzt kommt einfach zu einer Frage, und wenn jemand eine Idee hat, kann dann einfach zu euch kommen und sagen, hey, ich würde gerne so und so machen, habt ihr dann Lust, mich zu unterstützen, oder ich habe eine Gruppe, keine Ahnung, ich liebe Musik machen, oder. Mhm.
Ja, super gerne, also wir sind total offen, also dieses Stadtteilzentrum ist ja eben offen für den gesamten Stadtteil, und das ist ja auch unsere Idee dahinter, dass nicht nur wir die Angebote machen, sondern sowas lebt ja immer von der Gemeinschaft, und wir können ja auch gar nicht alles leisten. Wir sind ein Team von, ich weiß es gar nicht, 12, 15 Pädagogen und anderen Berufsgruppen, und wir können ja gar nicht. Also wir haben so eine große Vielzahl an Angeboten. Wir haben auch ganz viel durch Ehrenamtliche. Also eigentlich ein Großteil unserer Angebote wird euch durch Ehrenamtliche gestützt und durchgeführt. Also wir suchen auch immer Ehrenamtliche, gerne bei uns melden. Und tatsächlich, wenn man Lust hat, eine Tanzgruppe im Stadtteil zu machen, einen Yogakurs oder ja, irgendwie einen Kochkurs oder sowas, dann gerne, gerne mit den Ideen zu uns, ja.
Sehr schön. Und wie hat sich das Programm in den letzten Jahren verändert?
Also wir haben uns darüber unterhalten im Vorfeld von dem Podcast und überlegt und haben mir gesagt, eigentlich hat sich unser Programm tatsächlich gar nicht schon verändert in den letzten Jahren, jetzt gar nicht mal unbedingt pandemiebedingt. Also es ist natürlich schon so, früher hat man von Integration gesprochen, mittlerweile sprechen wir von Inklusion. Also früher war ja ganz klassisch diese Trennung schon von Kindes, also vom Kindesalter auf, Menschen mit Behinderung gehen in ganz andere Schulen, Kindergärten, Einrichtungen als Kinder ohne Behinderung. Und Inklusion ist ja nach der Behindertenrechtskonvention, ist es ja, soll das nicht mehr so sein. Also jeder Mensch soll die gleichen Bedingungen haben und dementsprechend auch an der Gesellschaft teilhaben. Und was sich verändert hat, tatsächlich durch die Pandemie, wir glauben oder haben die Erfahrung gemacht, dass es wie so ein Brennglas gewirkt hat. Also es sind plötzlich so die Bedürfnisse unserer, wie sagen wir, BesucherInnen sind viel mehr in Fokus gerückt, weil es war einfach so, viele Familien mussten sich entscheiden, als Corona losgegangen ist, nehmen sie ihre Kinder, ihre Angehörigen zu sich nach Hause oder lassen sie sie in den Wohngruppen. Und es war dann wirklich so, dass manche halt wirklich Wochen, Monate lang in den Wohngruppen waren. Und ja, zum Beispiel bei uns war es so, dass wir sind ja, die Leute kommen ja zu uns und plötzlich ist es weggefallen. Also sie konnten nicht mehr zu uns kommen. Und wir standen auch da und haben uns gedacht, oh Gott, wie kommen wir denn jetzt an unsere Leute ran? Und genau, das Problem ist ja auch, dass viele von unseren BesucherInnen einfach einsam sind. Also die wohnen teilweise auch alleine, haben kaum Angehörige. Und wir wollten dem entgegenwirken und haben dann zum Beispiel so Angebote gemacht, wie dass wir gesagt haben, man kann uns anrufen und wir gehen spazieren mit Abstand und Maske. Ja. Oder wir haben eben diesen Partybus ins Leben gerufen, wo wir dann die KollegInnen eine Choreografie einstudiert haben zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel 80er Jahre. Das haben wir dann in den Wohngruppen vorgeführt und haben dann so den Kontakt wieder zu unseren Leuten hergestellt. Genau, was wir einfach gemerkt haben, das habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet, ein großes Problem, auch gerade von Familien mit Kindern mit Behinderung, ist eine Isolation.
Ja.
Also es ist einfach, sie werden nicht gesehen in der Gesellschaft, sie werden teilweise vergessen. Sie müssen sich immer sichtbar machen, sie müssen immer schreien, wir sind hier. Also es kommt kaum jemand mal auf sie zu und sagt, hey, was braucht ihr? Sondern es ist immer so dieses, ihr müsst euch melden. Und das ist einfach so ein Wulst die haben einfach so viele Aufgaben vor sich und Herausforderungen. Genau, und das haben wir ganz stark gemerkt. Also dass sie einfach noch isolierter waren, noch einsamer waren und plötzlich auch die ganzen Hilfsangebote, die ganze Förderung, die ganzen Therapien, alles ist weggefallen.
Ja.
Die Kinder saßen zu Hause, es gab plötzlich keine Ergotherapie mehr und die Eltern, ich meine, es ist uns allen so gegangen, die Kinder hatten in der Pandemie, wir mussten alle im Homeschooling und so weiter sitzen, das war für uns alle, glaube ich, keine einfache Zeit. Aber wenn dann natürlich so alles wegbricht, also auch so diese ganze Förderung und ja, also da sind schon viele Familien richtig an ihre Grenzen gekommen und haben ganz verzweifelt bei uns angerufen und wir haben einfach versucht, dass wir mit ihnen in Kontakt bleiben, dass wir sie unterstützen, aber es war eine schwierige Zeit und wir sehen eben, dass da viele Problematiken aufgeploppt sind, die wir alle schon kennen, die in dem Bereich tätig sind, aber die vielleicht unsere Politik oder unsere Stadt manchmal nicht so sehen.
Ja. Ja, jetzt definitiv. Also diese Sichtbarkeit ist absolut wichtig. Ja, und dann wir hoffen auch mit dieser dritte Aktionsplan von der Stadt, dass wir so wirklich mehr Sichtbarkeit bekommen.
Ja, ja? Ganz wichtig.
Da gehen wir weiter mit einer Frage, der aber mehr die Geschwisterkinder betrifft. Ja. Es ist sehr interessant zu sehen, dass das Programm für Familie auch speziell auf Geschwisterkinder ausgerichtet ist. Und das ist ein wichtiges Thema für unsere Familie. Welche Erfahrungen habt ihr mit Geschwisterkindern gemacht?
Genau, also die Geschwisterkinder, die haben oft nochmal so eine ganz spezielle Situation oder Position in den Familien. Es ist ja so, dass wenn ein Kind in der Familie ist und es kriegt ein Geschwisterchen, dann ist es immer eine große Veränderung und das kennen wir alle, wenn wir selber Geschwister haben oder selber Kinder, da verändert sich ganz viel. In der Konstellation, in der Dynamik, in der Familie. Natürlich ist es, wenn ein Kind mit Behinderung geboren wird, da kommen nochmal ganz viele Faktoren dazu. Zum einen ist es wirklich so, dass die Eltern erstmal die Diagnose, sage ich mal, wenn man sie schon von Anfang an hat, erstmal verarbeiten müssen, erstmal klären müssen, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für die Familie, was bedeutet das für das Kind. Und wenn schon ein Geschwisterkind da ist, klar, das kriegt es ja auch mit, dass dann da Veränderungen passieren. Und ja, es ist einfach, die Kinder rücken oft in den Hintergrund, so würde ich sagen. Und weil sie Ja, weil so ein, es kommt auch immer auf den Grad der Behinderung an, aber ich sag mal, wenn jetzt ein Kind wirklich schwerst mehrfach behindert zum Beispiel auf die Welt kommt, ja, dann ist halt manches plötzlich nicht mehr so möglich wie vorher. Dann müssen ganz andere Rahmenbedingungen geschaffen werden und dann ist auch die Zeit vielleicht gar nicht mehr da, weil das habe ich ja vorhin schon angemerkt, diese Familien, plötzlich kommt diese Diagnose und es ist ja nicht nur die Diagnose, sondern sie müssen zu dem Arzt rennen, sie brauchen dort eine Bescheinigung, sie brauchen hier einen Attest. Also das ist ja so ein riesen Berg, vor dem die da teilweise stehen. Und da müssen ja dann die Geschwisterkinder mitlaufen. Also ich glaube, dem bleibt oft gar nichts anderes übrig, als da einfach mitlaufen zu müssen. Und das ist natürlich, die passen sich meistens an. Klar, müssen sie, aber natürlich haben die auch einen Bedarf, gesehen zu werden. Und bei uns ist zum Beispiel so, also bei unseren Familienangeboten kommt ja immer die ganze Familie. Wir haben einen Familientreff, auf den gehe ich nachher noch ein bisschen ein. Und da dürfen eben, da darf die ganze Familie mit. Und zum Beispiel, wenn wir ein Familienwochenende anbieten oder eine Familienreise, dann ist es immer so, dass wir den Eltern zum Beispiel, also wir haben es dann immer so, dass das Team, das mitfährt, also aus Pädagogen und Ehrenamtlichen und aus freiwilligen sozialen Helfern, jetzt zum Beispiel bei der Familienreise, die meine Kollegin, die Frau Trossmann, nach Italien anbietet, da ist es so, dass da die Möglichkeit ist, für die Eltern tagsüber die Kinder in Betreuung zu geben. Und oft ist es dann so, dass die Kinder mit Behinderung in die Betreuung gegeben werden und zum Beispiel die Kinder, also die Geschwisterkinder ohne Behinderung oft dann mit den Eltern zusammen Ausflug machen. Dass die einfach mal auch Zeit haben, in Anführungsstrichen nur mit dem Kind was zu machen.
Ja.
Genau. Und ja, ich denke einfach, wie du vorhin auch schon gesagt hast, auch hier ist die Sichtbarkeit einfach ganz wichtig. Und ja, genau.
Ja, also das ist so ein sehr wichtiges Thema, weil es gibt so ganz viele Bedürfnisse, aber auch Gefühle, die einfach da sind und nicht wirklich gesehen werden oder wahrgenommen werden.
Ja, die dürfen ja auch da sein, um Gottes Willen. Also das ist ja auch eine große Veränderung. Und wie gesagt, es ist immer eine Veränderung, wenn man ein Geschwisterchen bekommt, aber wenn das Geschwisterkind dann auch noch so große Bedürfnisse hat, dann ist es ja nochmal eine größere Herausforderung, genau.
Ja, es ist sehr schön, dass hier es gibt dann wirklich diese Aufmerksamkeit auch auf Geschwisterkinder. Ja. Und jetzt gehen wir zu einer ganz pragmatischen und organisatorischen Frage, okay? Also, sagen wir, ich bin eine Mutter von einem Kind mit besonderen Bedürfnissen und ich habe auch ein Kind ohne. Ja? Mhm. Und ich suche einen Ort, an dem ich mit beiden Kindern etwas unternehmen und vielleicht auch andere Eltern in einer ähnlichen Situation treffen kann. Welche Schritte muss ich unternehmen, um an der OBA teilzunehmen? Was muss man zuerst tun? Anrufen, E-Mail, Warteliste? Was soll ich erwarten und so weiter.
Also. Genau, also wir versuchen das möglichst niederschwellig zu machen, weil wir wissen eben genau, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, diese Problematik, dass Eltern oder Angehörige von Menschen mit Behinderung oft immer selbst tätig werden müssen. Also das ist ja so der Klassiker. Die müssen sich immer überall selber vorstellen, anrufen und bei uns ist es einfach so, am besten einfach auf unsere Homepage gehen. Da gibt es dann den Button Familienarbeit. Ich glaube, genau, das ist die Farbe gelb und da einfach draufklicken und dann kommen schon die Kontaktdaten entweder von mir oder von der Frau Trossmann. Ist völlig egal, wen man von uns beiden anschreibt. Wir arbeiten sehr eng miteinander. Genau, und einfach uns eine E-Mail schreiben. Wenn man will, kann man auch anrufen, aber E-Mail ist immer am einfachsten, weil irgendjemand liest es dann schon. Und genau, also wir haben momentan eben die Angebote, kann ich ja nochmal drauf eingehen, wir haben den Familientreff, der findet so alle 2 Monate statt, das ist so ein ganz offenes Angebot, einfach für Familien, ist tatsächlich eigentlich auch kein inklusives Angebot, aber ist aus dem anderen Angebot von meiner Kollegin gewachsen, aus der Familienreise, also wir bieten einmal im Jahr eine Reise für Familien an, wo wirklich die ganze Familie mitfahren kann nach Italien. Und als diese Reise das erste Mal angeboten wurde, waren die Eltern so begeistert von diesem Austausch, von dieser Gemeinschaft, dass sie gesagt haben, sie würden das gerne weiterhaben. Ja. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Kinder inklusiv in anderen Angeboten im Stadtteil oder in der Stadt dabei sind, aber die Eltern wollen halt den Austausch untereinander, weil es ist halt, ich meine, wir kennen das alle, wenn man Kinder hat, dieses ständige Vergleichen, ach, kann dein Kind schon krabbeln, kann es schon Brei essen? wenn man da natürlich ein Kind zum Beispiel hat, was sehr entwicklungsverzögert ist, dann fühlt man sich da auch einfach oft einsam oder im Stich gelassen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man Gleichgesinnte hat. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir möchten den Eltern, den Familien diesen Raum, diesen Rahmen bieten. Und sie können eben an diesem Familientreff teilhaben. Und genau, wie gesagt, es ist alle 2 Monate. Und wir machen, entweder sind wir hier bei uns im Kult 9 im Stadtteilzentrum und bieten halt einen Brunch an und beaufsichtigen die Kinder, also das Team vom Familientreff, das sind eben meine Kollegin, die Brigitte und ich und noch ein paar Ehrenamtliche. Und währenddessen können die Eltern mal in Ruhe brunchen, sich austauschen und wir kümmern uns um die Kinder. Meistens machen wir danach noch irgendwas Nettes, was sich im Winter gehen will, dann zum Schlitten fahren oder wir gehen noch ein bisschen raus auf dem Spielplatz. Manchmal machen wir es auch Ausflüge. Wir waren letztens auf so einer Alpaka-Farm. Ja, dass die Familien auch zusammen was unternehmen können, genau. Und das kommt eigentlich auch ganz gut an. Und genau, wie kann man, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann uns einfach schreiben oder anrufen. Es gibt keine Warteliste. Allerdings haben wir schon relativ viele Familien. Und wenn einfach ein paar Familien dabei sind, dann sind es locker mal 30 Leute. Wir machen es immer so, man kann sich anmelden und wir schauen einfach, je nachdem, wie groß ist das Angebot, wie viele können mitnehmen, was macht Sinn, dass wir dann so und so viele Familien mitnehmen. Und genau, und wie gesagt, es ist ganz niederschwellig und es sollen einfach die Bedürfnisse der Familien sollen erfüllt werden. Und wir schauen einfach, dass die im Vordergrund stehen. Wir fragen auch immer, was braucht ihr, was wollt ihr, genau.
Ja. Sehr schön. Und ich finde auch sehr wichtig, diesen Schutzraum dann zu schaffen, weil also es ist immer schön und einfach, über Inklusion zu sprechen, aber man spricht nie, welche Schritte muss man dann vorher zu schaffen, zur Inklusion, zur tatsächlichen Inklusion zu gehen. Und die Familie und also mit Kindern mit Behinderung und die auch ohne Kinder mit Behinderung müssen gestärkt werden und sie müssen sich auch akzeptiert fühlen.
Ja.
Diese Akzeptanz, da kommt nicht einfach so. Muss man dann aufgebaut werden und man kann dann, ich finde es, man kann das aufbauen mit auch diese Erfahrungen in geschützter Raum zuerst, wo da kann man sich fühlen ein bisschen stärker. Ja. Weil es gibt dann auch andere, genau wie ich.
Ja.
Und ich teile dann meine Erfahrung und ich fühle mich ein bisschen nicht alleine, ein bisschen stärker. Und da kann ich auch danach rausgehen, sag mal so, ja.
Klar, man kann die Leute nicht einfach in die Inklusion schubsen, weil die Rahmenbedingungen müssen passen. Also vor allen Dingen, ich glaube, viele Menschen denken bei Inklusion erstmal an die Barrierefreiheit, zum Beispiel an Rampen und sowas. Aber es geht ja viel weiter. Es geht um einfache oder leichte Sprache und wirklich schon von Anfang an, es ist halt schwierig, Menschen, die erwachsen sind, in die Gesellschaft zu inkludieren. Es muss ja schon von Kindesbeinen anfangen. Ja. Also sie müssen schon im Kindergarten aufeinandertreffen und dann funktioniert Inklusion. Aber wir können nicht einfach sagen, so, jetzt sind alle Rahmenbedingungen für alle gleich, jetzt müssen es funktionieren, weil das funktioniert auf beiden Seiten nicht. Das habe ich vorhin, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Bei uns ist es ja so, wir haben ja auch im Kult 9, in dem Stadtteilzentrum, viele Angebote auch für Menschen, also eben mit Behinderung und auch ohne. Also wir haben zum Beispiel auch, was weiß ich, Sprachkurse. Und es ist so, dass man schon merkt, dass es in der Theorie ist es immer leicht, Inklusion. Also da funktioniert es super, aber in der Praxis ist es echt schwierig, weil da gehen einfach die Bedürfnisse teilweise doch noch weit auseinander. Und wir versuchen jetzt die Angebote der OBA auch für Menschen ohne Behinderung zu öffnen. Aber man merkt halt einfach, dass es da gewisse Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt. Wir bleiben dran auf jeden Fall. Also wo super zum Beispiel funktioniert, ist im Bereich Sport oder auch bei den Konzerten. Aber es hat auch gedauert. Also weil klar, ich meine, bei uns ist es halt schon was anderes, auf ein Konzert zu gehen, weil da kann es halt einfach mal sein, dass jemand neben einem steht und plötzlich losgrüllt. Gut, das kann bei einem Rockkonzert jetzt auch passieren, aber ich meine, aber so, ja, also, und es ist, aber das muss man, aber das Schöne ist, dass sich die Menschen zum Beispiel hier im Stadtteil immer mehr öffnen und man auch merkt, es klappt immer besser und es wird immer mehr akzeptiert. Aber klar, es braucht seine Zeit, das kann man nicht einfach erzwingen.
Definitiv. Und jetzt, also weiter zum Thema Bedürfnisse. Was sind nach deiner Erfahrung oder eurer Erfahrung die wichtigsten Bedürfnisse der Familie hier in München, die wichtigsten Ressourcen und Stärken?
Mhm. Also die Bedürfnisse, glaube ich, sind ganz stark, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, diese Sichtbarkeit. Also das hören wir ganz oft, dass sie sich, glaube ich, sehr im Stich gelassen fühlen, also einfach von dem ganzen System. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, von der Politik, von der Stadt. Es ist immer ein Kampf von den, also auch von Krankenkassen, von Pflegekassen. Es ist immer, man muss immer hinterherlaufen und ach, der Rollstuhl, ja, der muss jetzt bewilligt werden. Aber der Rollstuhl wird halt jetzt gerade gebraucht. Der wird nicht erst in 3 Monaten gebraucht, sondern der braucht das Kind halt jetzt. Und da muss man erst dann irgendwie, dann kann man Glück haben, wenn man einen netten Sachbearbeiter oder eine nette Sachbearbeiterin hat. Das kann ja nicht sein, also dass es davon abhängt. Und ja, dass, glaube ich, die Bedürfnisse auch oft gar nicht gesehen werden. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist ja nicht nur dieses, naja, eine Rampe in die U-Bahn rein oder ein Aufzug. Ich meine, klar, das braucht man auch, aber es geht auch wirklich um so Sachen wie Induktionsschleifen für Menschen, die nicht gut hören können, Blindenschrift für Menschen, die nicht sehen können, eben die einfache oder die leichte Sprache, weil viele Broschüren auch von der Stadt oder von anderen Einrichtungen sind einfach so geschrieben, dass es die Menschen dann einfach nicht verstehen. Und da geht es einfach schon los, dass man einfach diese Bedürfnisse der Menschen sieht, dass man sie jetzt nicht unbedingt... Also natürlich soll man jetzt den Menschen mit Behinderung nicht nur mit seinem Bedürfnis sehen, aber dass es wahrgenommen wird und dass es ernst genommen wird. Und das Schöne ist ja auch, das betrifft uns ja alle, weil beispielsweise, ganz banales Beispiel, die Rampe, die hilft auch der Großmutter mit dem Rollator oder dem Kinderwagen, ich meine, oder große Gänge im Supermarkt. Das ist ja nicht nur für jemanden mit dem E-Rolli wichtig. Und einfach so dieses zu gucken, dass man, und das ist ja eben Inklusion, dass man einfach schaut, dass die Rahmenbedingungen möglichst gleich für alle sind.
Ja, und das Thema ist auch, also die Behinderung ist ganz, muss man dann ganz breit gedacht, und das kann jeder passiert, das für ein Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, wer weiß wie lang, also behindert ist, weil für, genau.
Absolut. Das wäre jetzt das nächste Thema, was ich angesprochen hätte. Das ist nämlich genau das, was die meisten Menschen vergessen, dass eine Behinderung in der Regel tatsächlich erworben wird im Leben. Also nur 4% aller Behinderungen sind tatsächlich angeboren. Das ist verschwindend gering und die meisten Menschen denken, okay, wir haben heute die pränatale Diagnostik, dann wird es nicht mehr so viele Menschen mit Behinderung geben. Das stimmt überhaupt gar nicht. Krankheiten, Unfälle, das kann alles, und gerade auch Alter, wir werden immer älter. Und das gehört auch dazu. Wir gebrechlicher und genau, du hast es gerade gesagt, eine Behinderung kann jeden von uns treffen. Und deswegen denke ich einfach, müssen die Rahmenbedingungen passen, also nicht nur für die Familien, sondern für jeden.
Für alle.
Genau. Und bei den Familien ist vielleicht noch wichtig, das sind so Themen wie, ja, also zum Beispiel, in welche Schule kann mein Kind gehen? Wo ist es gut gefördert? Gibt es auch Möglichkeiten für die Familien, die jetzt vielleicht keine Förderschule möchten, dass das Kind irgendwo inklusiv beschult werden kann? Weil, das hast du auch gerade gesagt, eine Behinderung ist nicht gleich eine Behinderung. Es gibt auch Kinder, die gut in einer Regelschule mitlaufen können. Nur leider scheitert es halt oft an den äußeren Umständen. Es gibt keine Schulbegleiter. Die Lehrer sagen, sie haben keine Zeit, was ich absolut verstehen kann, weil die wirklich keine Zeit haben. Die Klassen sind teilweise mit 30 Kindern gefüllt.
Ja.
Wie sollst du da auf 1, 2 Kinder mit besonderen Bedürfnissen, und ich meine, alle Kinder haben irgendwo besondere Bedürfnisse, wie sollst du darauf eingehen? Und das sind einfach diese Rahmenbedingungen, woran es schon scheitert. Genau, und einfach...
Da sind wir auch ein bisschen so zum Thema Beratung, ja?
Genau. Das ist eben ganz wichtig, weil wir haben eben auch die Beratung bei uns im Haus. Und das machen 2 Kollegen von mir, der Herr Fülle und die Frau Lenker. Und was bei unserer Beratung, denke ich, ganz wichtig ist, sie ist kostenfrei, sie ist natürlich vertraulich. Man kann uns telefonisch erreichen, man kann auch persönlich vorbeikommen, einen individuellen Termin ausmachen. Und es geht vor allen Dingen einfach um Unterstützungsleistungen für Familien. Also, dass die Familien sich beraten lassen können, was gibt es zum Beispiel für Möglichkeiten für die Freizeit, für ihre Kinder beispielsweise. Oder halt auch, wenn sich die Betreuungssituation ändert, wenn die Kinder 18 werden, dann müssen sie oft einfach ihren Hort oder ihren HPT-Platz aufgeben oder verlassen. Die Beratung ist auch für die Vermittlung eben eine Hilfe und helfen auch bei Anträgen. Und zum Beispiel, was auch ein großes Thema ist, ist so, kann mein Kind oder hat Chancen, einen Schwerbehindertenausweis zu bekommen?
Ja.
Genau, das sind so die zentralen Themen, die so in der Beratung ganz gerne aufploppen.
Sehr gut. Also, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was wünschst du dir für die Stadt in den nächsten 10 Jahren, um eine familienfreundlichere Stadt zu werden? Mal so, oder mehr inklusiv Stadt zu werden?
Das wird eine lange Liste. Nein, eigentlich, das ist einfach immer wieder diese Sichtbarkeit. Ja, Menschen, die unsere Unterstützung brauchen in der Stadt oder in diesem Land, dass wir die auch sehen und dass wir da auch Geld investieren. Genau.
Ja. Ja, also das finde ich das perfekte Schließung für unsere Podcast und wünschen, sagen wir so, an die Stadt und an dann die Leute, die einfach diese Macht haben.
Ja, ja, das wäre sehr, sehr schön.
Vielen Dank.
Ich danke auch.
Hey du, auf Spotify oder auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, eine weitere interessante Person auf unserer Reise durch ein inklusives München kennengelernt zu haben. Wenn du Feedback, Fragen oder Gästevorschläge hast, schreibe uns eine E-Mail an podcast@dksb-muck.de. Alle Kontaktadressen findest du in der Podcast-Beschreibung. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen wünschen wir einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.